Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge Podcast von Wolf on Tour. Heute wieder mit dem lieben Dr. Patrick Berndt. Patrick, schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Heute haben wir eine Folge als ein bisschen Reaction auf unseren eigenen Content von letzter Woche. Patrick war nicht dabei. Du warst im Urlaub, ne?
Ich bin gerade zurückgekommen. Ich hatte nach dem Urlaub zu viel zu tun.
Ja, letzte Woche waren wir mit Ingo und Mario und ein Podcast, der sehr gut ankam, sehr viel gesehen wurde, sehr viel gehört wurde und sehr viele Kommentare kamen. Und es kamen eben einige Kommentare in die Richtung, ja, war cool, aber was mache ich denn jetzt drauf so? Was ist denn jetzt die konkrete Trainingsempfehlung aus diesem Ding? Und ich habe witzigerweise am Ende des Podcasts, weil ich habe in dem Podcast fast gar nicht gesprochen, sondern wirklich eher zugehört und moderiert und habe dann nach dem Podcast schon zu Mario gesagt, boah, ich glaube, wir müssen hier und da ein bisschen klarer werden. Die Aussagen von dir versus von Ingo, die waren teilweise einfach widersprüchlich, wäre zu viel gesagt, aber sie waren nicht klar. Also du konntest, Mario hat zum Beispiel gesagt, hier ihm reichen 3 Stunden Training die Woche, weil er das smart und clever macht, um so fit zu sein mit 61. Und der Ingo hat irgendwie 5 Minuten später gesagt, 1 Stunde am Tag irgendwie den Puls hochtreiben. Und da sind auf jeden Fall bei euch draußen sehr viele Missverständnisse entstanden. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen heute eine Folge, wo wir mal ganz konkret euch einen Einblick geben, wie wir Training gestalten würden nach Minimalprinzip. Also für alle da draußen, die einfach sehr gesund und stark bleiben wollen, aber dafür nicht mehr als nötig machen wollen. Also wir möchten jetzt nicht die ansprechen, die sowieso 5, 6, 7 Mal die Woche trainieren. Also ich glaube, jeder Trainer, Trainerin, die hier zuhören, können da auch was mitnehmen, weil das sind halt die typischen Anforderungen eurer Klienten, würde ich sagen. Aber vor allem alle, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich möchte wissen, wie kann ich ab morgen nach Minimalprinzip, also mit minimalem Aufwand, das Maximale aus meinem Training rausholen. Das wollen wir heute mal wirklich ganz konkret einordnen. Patrick hat ein paar Studien auch vorbereitet, dass wir so wirklich auch ein bisschen den wissenschaftlichen Background mit abdecken. Kommen natürlich unsere Erfahrungswerte mit rein. Und das sollte jetzt wirklich eine Folge sein, wo ihr euch gerne Stift und Blatt Papier mit dazu nehmt und ganz in Ruhe da mitschreibt, wenn euch das interessiert. Und ihr seht schon, wir sind heute bei mir zu Hause. Oder ich. Patrick ist du bist auch zu Hause, ne?
Ich bin auch zu Hause,
weil im Büro bei uns ist ein großes Fotoshooting und wir müssen deshalb heute hier aufnehmen. Aber ich denke, das geht klar. Kinder habe ich alle weg, Hund habe ich weggesperrt, sollte also, wenn nicht die Klingel draußen geht, alles ruhig sein. So, mit was fangen wir an, lieber Patrick?
Ja, vielleicht nochmal so ganz per se ein Verständnis dafür schaffen, worauf es im Training ankommt. Vielleicht als Verständnisgrundlage für alles, was wir später noch besprechen werden. Und ja, Definitionen von Training gibt es zuhauf, die wollen wir jetzt nicht nochmal neu drauf greifen, weil ich habe das mal für mich selbst definiert, was innerhalb einer Trainingseinheit passieren muss, damit es wirksam wird. Und das ist vielleicht noch nicht so bekannt, deshalb würde ich das einmal kurz erläutern. Weil für mich ist eine Trainingseinheit eine bewusst und zielgerichtete physische Belastungssituation, also eine bewusst erzeugte physische Belastungssituation, der mein Körper mit den aktuell zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht optimal gewachsen ist. Ja, also wir haben erzeugende Belastungssituationen, der unser Körper nicht optimal gewachsen ist. Und ich glaube, das ist wichtig fürs Verständnis, für alle, die da draußen trainieren möchten, um zu begreifen, was im Training passieren muss, damit es auch letztlich zu Anpassungen kommt. Heißt frei übersetzt, wenn ich im Training eh immer nur das mache, was ich sowieso ganz bequem leisten kann, sieht mein Körper keine Notwendigkeit, sich überhaupt anzupassen. Das klingt jetzt erstmal negativ, aber wir können das Ganze auch umdrehen. Nämlich, wenn jetzt da draußen Menschen zuhören, die vielleicht bisher noch gar kein Training betreiben, dann gibt es da so Mythen, die überall rumschwirren oder in den Köpfen aus Gründen, die ich nicht kenne, verankert sind. Aller, naja, wenn ich nicht mindestens 3-mal pro Woche 60 Minuten Training machen kann, dann bringt das ja eh nichts. Und jetzt basierend auf der Definition von mir, die ich gerade genannt habe, würde ich dann mal die Frage stellen, ja, wenn mein Körper aktuell gewohnt ist, 0-mal pro Woche wirklich belastet zu werden, Wie oft müsste ich ihn denn dann belasten, damit er Fortschritte macht? Und die einfache Antwort ist, öfters als nullmal. Ja, also vielleicht wirklich einfach mal so ganz plakativ und einfach runtergebrochen. Im Training geht's im Wesentlichen darum, immer nur ein kleines bisschen mehr als das zu machen, was mein Körper aktuell leisten kann oder was er gewohnt ist zu leisten, besser gesagt. Und da will ich diesem Mythos, der auch in Gesprächen mit meinen Kunden oder auch Bekannten immer mal wieder dann eben zutage kommt, ist dieser Mythos, dass Training ja nichts bringt, wenn ich nicht mindestens XY investieren kann, dass das Quatsch ist. Also alles, was ihr mehr tut als das, was ihr jetzt tut, wird euch hinsichtlich Gesundheit und Leistungsfähigkeit voranbringen. Und das gilt insbesondere für diejenigen, die aktuell noch gar nichts tun.
Ganz, ganz kleine Ergänzung von mir, das habe ich schon oft gesagt in irgendwelchen Podcasts, auch bei anderen Kanälen und so. Perfektionismus killt brutal. Also ich sehe das zum Beispiel bei meiner Frau, die dann sagt, ja, ich gehe jetzt nicht runter ins Gym, weil ich habe jetzt eh nicht genug Zeit, mein komplettes Programm zu machen. Wo du dann halt gar nicht trainierst, weil es geht ja nicht perfekt, anstatt dass du einfach das machst, was gerade geht. Und ich bin da völlig schmerzfrei. Ich gehe auch mal für 3 Sätze Klimmzüge runter. Und das zahlt sich dann eben aus, weil man etwas gemacht hat. Aber wir wollen nicht abdriften. Weiter geht's mal.
Aber es ist im Grunde genommen tatsächlich der nächste Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Daher danke für die Überleitung, Wolf.
Sorry, dass ich es vorweggenommen habe. Ihr seht, es ist nicht gescriptet bei uns.
Nee, alles gut. Ich meine, das hat ja auch wirklich miteinander zu tun. Das wäre jetzt der nächste Faktor, der oft genannt wird, der einen vom Training abhält. Und dazu möchte ich dann jetzt an der Stelle nur noch ergänzen, was wir schon mal in der Folge auch ausgesprochen haben. Ein regelmäßig ausgeführtes suboptimales Training ist immer effektiver als ein unregelmäßig ausgeführtes optimales Training. Es geht wirklich, und ich habe es damals, glaube ich, als trainingswissenschaftliche Blasphemie bezeichnet, weil man damit die Arbeit der Trainingswissenschaft so ein bisschen herabwürdigt, ist aber nicht so. Es geht einfach nur darum, was hat jetzt die höhere Priorität? Hat es die höhere Priorität, dass der Trainingsplan, den ich da absolviere, wirklich wissenschaftlich oder individuell gesehen optimal erscheint? Oder geht es darum, dass ich überhaupt regelmäßig was mache? Und da ist die Antwort sehr klar. Es geht in allererster Linie nur darum, dass man regelmäßig etwas tut, regelmäßig trainiert. Was man darin macht und wie das Ganze aussieht, hat eher untergeordnete Priorität. Mhm. Genau. Nur das nochmal so zur Einordnung. Also es geht darum, dass man sich ein bisschen anstrengt, also mehr anstrengen, als man bisher so im Alltag gewohnt ist, und dass man das regelmäßig tut. Und vielmehr will ich jetzt hier so als, ich sag mal, Hintergrund aus der Trainingslehre jetzt gar nicht aufgreifen. Wobei einen Punkt, den wir vorher schon kurz mal erläutert hatten, wäre vielleicht doch wichtig zu wissen. Weil Training ist ja jetzt nicht gleich Training, sondern eigentlich geht es im Training ja immer darum, dass man ein bestimmtes Ziel erreicht. Und diese Ziele können vielfältig sein. Bedeutet, manche trainieren für die Steigerung ihrer Maximalkraft, manche mehr Schnellkraft, manche Kraftausdauer, manche mehr Beweglichkeit und so weiter und so fort. Und ich würde gerne allen Zuhörern einmal so zu jeder dieser Kraftdimension oder Leistungsdimension in einem Satz erklären, worauf es bei diesem Trainingsziel auch ankommt. Also was man im Training tun muss. Und es ist wirklich ganz plakativ, ganz es klingt schon fast ein bisschen idiotisch, wenn man es so weit runterbricht, aber es trifft den Kern der Sache. Und das basiert in der Trainingswissenschaft auf dem SAID-Prinzip, was manchen vielleicht schon mal untergekommen ist. Ausgesprochen das Specific Adaptations to Imposed Demands. Das heißt, frei übersetzt, dass sich der Körper immer dahingehend spezifisch anpasst, wie er auch beansprucht wurde. Und wenn man das jetzt aufs Training überträgt und sich fragt, ja, ich will stärker werden, was muss ich denn tun? Ich will ausdauernder werden, was muss ich denn tun? Kommen hier jetzt mal wirklich in einem Satz ganz einfache Antworten. Und beginnen wir mal mit der Maximalkraft als, ja, ich nenne es jetzt mal Mutter der Kraftdimension. Wenn ich besser darin werden will, sehr schwere Lasten zu bewegen, muss ich im Training schwere Lasten bewegen. Ja, also die Maximalkraft, schwere Sachen bewegen oder halten. Analog übertragen auf die Schnellkraft, da muss ich mittelschwere Lasten sehr schnell bewegen. Im Kraftausdauerbereich würde ich jetzt sagen, dann muss man leichte bis mittelschwere Lasten sehr lange bewegen oder halten. Und dann zur Ausdauer, da will ich eine gewisse Energieflussrate, also einen gewissen Energieverbrauch, über eine möglichst lange Zeit aufrechterhalten oder mit dem gleichen Energieverbrauch ökonomischer mich bewegen, sodass ich zum Beispiel in der gleichen Zeit mit dem gleichen Energieaufwand eine größere Strecke zurücklegen kann oder ähnliches. Ja, also ich muss es, glaube ich, nicht wiederholen. Wir gehen mal weiter zur Beweglichkeit. Wenn ich meine Beweglichkeit verbessern will, muss ich Muskel-Gelenksysteme in Bewegungsumfängen bewegen, die mein Körper bisher nicht gewohnt war. Und ja, dann gibt's noch den Sonderfall Hypertrophie.
So, ihr Lieben, wir hatten gerade eine ganz kurze Unterbrechung. Irgendwas hier am Programm hat sich verabschiedet. Patrick, steigt nochmal ein bei der Hypertrophie, bitte.
Ja, gerne. Ja, also Hypertrophie ist so ein Sonderfall, weil es halt eben keine sportmotorische Fähigkeit ist wie die zuvor genannten Trainingsziele, sondern jetzt eher eine strukturelle Anpassung ist. Und da geht's einfach nur darum, dass man am Ende jedes Trainingssatzes mechanische Spannung auf allen Fasern des Zielmuskels appliziert hat. Klingt jetzt erstmal in der Theorie sehr kompliziert, in der Anwendung aber relativ einfach. Ich muss innerhalb eines Trainingssatzes einfach bis, ja, zumindest kurz vors Muskelversagen trainieren. Ich muss mich also muskulär ausreichend stark beanspruchen, damit das mit dieser mechanischen Spannung passiert. Und wenn dort diese Spannung auf allen Fasern gewirkt hat, wird dort auch in allen Fasern später die Proteinsynthese, also die Neubildung von Muskelprotein angeregt, was dann zur, ja, zum Muskelwachstum führt. Viel mehr an der Stelle will ich dazu gar nicht sagen. Das ist die falsche Folge dafür.
Ich würde es vielleicht gerade einmal kurz einordnen für alle. Aus meiner Sicht das Wichtigste, wenn wir jetzt heute haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir sagen, für die Menschen draußen ein Minimalprinziptraining, um wirklich gesund zu bleiben. Wenn wir einfach drauf schauen, dass wir jedes Jahr 0,5 bis 1% unserer Muskelmasse verlieren und eben auch deutlich schwächer werden, also Dynapenie, dieses Schwächerwerden, Kraftverlust im Laufe des Lebens ja der große Gesundheitskiller ist, also die beiden Faktoren die großen Gesundheitskiller sind, dann ist für uns eben gerade das Thema Maximalkraft, weil die brauche ich zum Aufstehen, und das Thema Hypertrophie am wichtigsten, würde ich sagen. Würdest du das bestätigen fürs Gesundheitstraining?
Ja, also Muskeln haben und nutzen können.
Genau. Einfach nur ganz kurz zur Einordnung von dem. Ansonsten, genau, perfekt von dir nochmal eingeordnet, ja.
Und weil wir ja konkrete Empfehlungen geben wollen, würde ich an der Stelle schon mal eine ganz übergeordnete Empfehlung einstreuen wollen, die in der Branche beziehungsweise generell in den Studios bei den Trainierenden noch nicht überall angekommen ist. Zumindest nicht in der Deutlichkeit. Wenn ich Trainingsanpassungen auslösen will, wenn ich mehr Muskeln aufbauen will, wenn ich stärker werden will, ausdauernder werden will und so weiter, dann muss das Training zwar nicht immer super lange und umfangreich sein, aber es sollte immer anstrengend sein. Ja, das ist leider was, was ich sehr häufig noch sehe in allen Studios, wo ich immer mal wieder reingucke, dass sehr viele Menschen an den Geräten sitzen oder unter einer Hantel stehen oder auf dem Ergometer sitzen und die sehen nicht mal angestrengt aus. Ja. Und deshalb hier nochmal der Appell an alle. Es muss nicht super lange sein, was man in der Trainingseinheit macht. Es muss nicht super häufig in der Woche sein. Aber wenn man dorthin geht, wenn man eh schon dort ist, kann man die Zeit ja auch so nutzen, dass man am Ende einen Effekt draus hat und sich entsprechend anstrengen. Und ich würde jetzt mal postulieren, ohne dass ich jetzt im Vorfeld konkrete Studien dazu nochmal rausgesucht habe, aber dass ein einziger Trainingssatz, wo ich mich richtig anstrenge, am Ende deutlich mehr Effekte produziert als drei Trainingssätze, bei denen ich nicht annähernd angestrengt bin. Ja, was sich aus der Natur der Sache ergibt und was auch konform mit meinem kompletten Hintergrundwissen zur Auslösung von Anpassungseffekten ist. Also deshalb ist das nicht so aus der Luft gegriffen. Ich kann jetzt nur gerade keine konkrete Studie dazu nennen. Das möchte ich damit sagen. Also Anstrengung ist muskuläre Beanspruchung, kardiovaskuläre Beanspruchung, die Beanspruchung selbst. Das ist der zentrale Faktor, auf den es ankommt, um Anpassungseffekte auszulösen. Ja. Und vielleicht, um das nochmal so ein bisschen mit logischen Argumenten oder besser verständlichen Argumenten zu untermauern, warum das so wichtig ist, stelle ich hier mal an die Allgemeinheit die Frage, warum der Körper sich denn überhaupt an Training anpasst. Ja, hat der Körper grundlegendes Interesse daran, sehr große Muskeln aufzubauen? Nein, hat er nicht. Er tut es, wenn er dazu gezwungen wird. Und eigentlich hat er kein Interesse daran, weil das ist zusätzliche Masse, die sehr viel Energie verbraucht, die sehr viel Energie erstmal im Aufbau benötigt und im Erhalt. Und in Zeiten von Energie- oder Nahrungsknappheit zusätzlich versorgt werden müsste. Ja, also aus Gründen des Selbstschutzes will der Körper das eigentlich nicht. So, und jetzt gibt's aber auch aus Gründen des Selbstschutzes so einen evolutionär verankerten Selbsterhaltungstrieb, auch auf zellulärer Ebene, der besagt, dass wenn mein Körper eine Beanspruchung erfährt, der mit den aktuell zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht optimal gewachsen war, ja, also da auch so ein bisschen wieder der Retransfer zu meiner Definition von Training, wenn diese Situation passiert, dann wird er sich im Nachgang entsprechend anpassen, um dieser Belastung beim nächsten Mal besser gewappnet zu sein. Ich drücke das jetzt mal ganz salopp aus und bitte um Entschuldigung für meine Wortwahl, aber alles, was der Körper infolge von Training tut, ist der simple Versuch, nicht zu verrecken. Ja, er macht alles nur, um nicht kaputt zu gehen. Aber damit man das halt eben erreicht, muss man ihn vorher in eine Situation zwingen, wo er merkt, oder in der er merkt, dass er mit den aktuell zur Verfügung stehenden Ressourcen dieser Beanspruchung nicht optimal gewachsen war. So, und an der Stelle ist es, glaube ich, jetzt auch deutlich genug geworden. Es muss nicht viel sein, es muss nicht lange oder häufig sein, es muss aber anstrengend sein. Der Appell sollte nochmal deutlich werden.
Ja, wollen wir mit dem Krafttraining einsteigen als erstes?
Gerne. Macht ja jetzt dann an der Stelle auch Sinn. Ich hatte erst mit der allgemeinen Aktivität hier geplant, aber das machen wir dann einfach später.
Also von der Hierarchie her würde ich halt sagen, ne? Also
ja, macht Sinn.
Von der zeitlichen Einordnung, das habe ich auch in unserem Podcast zum Muskellängentraining gesagt, macht es manchmal Sinn, Muskellängentraining vorne anzustellen, um die Funktion überhaupt mal zu erreichen. Aber jetzt von der Wichtigkeit, gesund zu bleiben, ist sicher das Muskeltraining Numero uno. Und von dem her wollen wir doch damit einsteigen. Ja?
Sehr gerne. Ja, und da gab es interessante Untersuchungen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit es muss nicht häufig sein, aber dafür muss es intensiv sein. Gab es eine Studie, eine RCT, also eine randomisiert kontrollierte Studie von Hermann et al. Aus dem Jahr 2025 beim Journal Medicine, Science and Sports and Exercise, wer das mal nachlesen will. Und da wurden 42 junge, schon etwas krafttrainingserfahrene Männer und Frauen untersucht und die wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Und die haben alle 9 Übungen mit jeweils einem Satz ausgeführt und das 2-mal pro Woche. Und dann haben sie untersucht, wie unterscheiden sich denn die Anpassungseffekte, wenn die eine Hälfte, also die eine Gruppe, diese 9 Sätze jeweils bis zum Muskelversagen trainieren oder ungefähr 2 Wiederholungen vor Muskelversagen damit aufhören. Und ja, da wurde herausgefunden, dass zumindest was die Maximalkraftleistung und die Kraftausdauerleistung angeht, die Zuwächse identisch waren. Was jetzt nicht bedeuten soll, ich muss gar nicht bis zum Muskelversagen trainieren, weil das wurde hier nicht gemessen. Nur nochmal zur Einordnung. Hier wurden 2 Conditions verglichen, in denen man sich schon echt gut beansprucht hat. Wir sind am Muskelversagen oder 2 Wiederholungen davor. Aber was wir jetzt daraus ableiten können, ist, dass wenn ich in einer ausreichenden Nähe bis zum Muskelversagen trainieren, also wenn ich so Pi mal Daumen 1-2 Wiederholungen noch im Tank lasse, dass dann die Zuwächse identisch waren. unterstreicht auch so ein bisschen meine These. Es muss anstrengend sein, aber nicht maximal anstrengend. Ja? Wenn man das für sich selbst vielleicht auf so einer subjektiven Skala von 1 bis 10 einordnen möchte. 1 wäre jetzt, ich liege auf der Couch und existiere. 10 wäre, die Belastung ist so anstrengend, dass ich es abbrechen muss. Dann würde ich gedanklich mal so eine 8 als Untergrenze anstreben. Ja, also es muss schon sich sehr anstrengend anfühlen. Und dann kommt man auch mit wenig Volumen hin, weil was hier ja in der Studie untersucht wurde, ist 9 Übungen, also alle großen Muskelgruppen, mit jeweils einem Satz, mit einem anstrengenden Satz zu belasten. Und das wurde hier entweder mit maximaler Beanspruchung oder halt nur mit ein bisschen davor aufhören, sehr gut nachgewiesen, dass das sehr effektiv ist.
Und das war zweimal die Woche, ne?
Zweimal pro Woche, einen Satz bei 9 Übungen.
Also runtergebrochen, was man da mitnehmen kann, wenn ich so ein gutes Basistraining machen möchte, was mir schon wahrscheinlich eine sehr hohe Gesundheit, Kraft und Muskelmasse erhalten wird, können wir von zweimal die Woche Ganzkörpertraining mit selbst nur einer Übung schon viel erwarten. Kann man so zusammenfassen, oder?
Und nur einem Satz, ja.
Genau.
Genau.
Also eine Übung einmal machen, alle großen Muskelgruppen pro Trainingseinheit und das zweimal die Woche. Also das wäre jetzt die Minimalprinzip-Empfehlung. Ich glaube, wir würden beide ein bisschen mehr Übungsvarianz empfehlen, also sprich vielleicht 2 Übungen pro Muskelgruppe, weil wir dann einfach, eine größere Chance haben, wirklich alle Muskelanteile zu erwischen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Beine sehen, wenn ich jetzt nur Kniebeugen mache, was eine tolle Übung ist, haben wir übrigens eine ganze Folge zugemacht, dann habe ich zum Beispiel, wenn man der Datenbasis glaubt, wenig Hypertrophie, also wenig Muskelwachstum im mittleren Anteil, im Rectus Femoris, sehr guten Wachstum im äußeren Anteil, im Vastus Lateralis. Und beim Beinstrecker ist genau andersrum zum Beispiel. So, da macht zum Beispiel Sinn, Beinstrecker und Kniebeugen beides zu machen. Also wenn ihr nicht ganz, ganz, ganz zeiteffizient sein müsst, sondern ein bisschen euch mehr Zeit nehmen wollt als eine Übung und einen Satz, dann würde es durchaus Sinn machen, 2 verschiedene Übungen zu machen.
Genau. Wenn man es so ein bisschen besser machen möchte, kann ich vielleicht hier mal so einen ganz kurzen Abbruch von Bewegungen, die ich empfehlen würde, geben. Ja. Also grundsätzlich halt eine komplexe Beinbewegung, eigentlich 2, einmal eher hüftdominant, einmal eher kniedominant. Wem das nichts sagt, gerne nochmal in die Folge zur Kniebeuge reinhören. Wären zum Beispiel für eine kniedominante Bewegung eine Beinpresse oder eine Kniebeuge. Und für eine hüftdominante Bewegung sowas wie ein Hip Thrust oder Kreuzheben. So, aus den Gründen, die Wolf ja auch gerade schon gesagt hat, für alle da draußen, sind dann niemals alle Muskeln beteiligt. Zum Beispiel bei der Kniebeuge oder Beinpresse der Rectus Femoris nicht, weshalb ich dort als ergänzende Übung ein Beinstrecken dazu bauen würde. Und beim Kreuzheben oder beim Hip Thrust ist die Oberschenkelrückseite häufig nicht so ganz aktiv, weshalb ich dort dann noch einen Beinbeuger dazu bauen würde. Da sind wir bei 4 Übungen. So, für den Oberkörper würde ich jetzt eine horizontale Druck- und eine vertikale Druckübung einbauen. Sowas wie Brustpresse und Schulterdrücken. Und eine vertikale und horizontale Zugübung. Sowas wie Latzug und sitzendes Rudern. Dann sind wir bei 8 Übungen. Dann würde ich noch eine Übung, vielleicht 2, für den Rumpf einbauen. Zum Beispiel ein Rumpfstrecker, Back Extension und ein Rumpfbeuger in irgendeiner Form, also irgendwas für die Bauchmuskulatur. Dann sind wir bei 10 Übungen. Und damit ist meiner Meinung nach auch schon wirklich sehr viel gut abgedeckt. Wenn man die Übungsauswahl ein bisschen clever macht, dann ist man damit wirklich voll versorgt. Und wir reden hier nicht mehr nur vom Minimum, sondern das würde ich sogar in einem Ganzkörpertraining schon als Optimum bezeichnen. Mhm. Ja, das zur Auswahl.
Und wer da jetzt aufmerksam zugehört hat und sich mit unserer Sache ein bisschen auskennt, das sind auch typisch so die Übungsauswahl plus minus in den Milon-Zirkeln. Ne? Also wer das jetzt zum Beispiel eben nicht die Fähigkeiten hat, um Kniebeugen zu machen, Kreuzheben und so weiter, sich damit vielleicht auch nicht befassen möchte, kann das eben auch sehr komplett und sehr gut und mit sehr wenig Aufwand in einem Milon-Zirkel, in einem Kraftzirkel, selbst in einem Kraftausdauerzirkel mit den 6 Grundübungen sehr, sehr gut abbilden. Aber, das wollen wir auch ganz offen sagen, ich kann das auch genauso eben mit Kreuzheben, Kniebeugen, Klimmzüge, Bankdrücken, da bin ich auch schon mal ganz vorne dabei. Vielleicht, wie du sagst, noch ein bisschen Schulterdrücken dazu. Mhm. Also das, wie ihr das macht, dürft ihr da draußen frei wählen. Ich glaube, ein sehr komfortabler Weg kann ein elektronischer Zirkel sein. Für die Leute, die jetzt nicht so sportaffin sind, nicht so trainingsaffin sind. Aber wichtig ist eben, dass ich das mache. Also, dass ich alle großen Muskelgruppen zweimal die Woche beanspruche, mindestens mit einer Übung und einem Satz als absolutes Minimum. Das ist schon ein Gamechanger. Also jemand, der das nicht macht, nochmal, um das ganz klar einzuordnen, jemand, der das nicht macht, also nicht trainiert und es nur ändert, zweimal die Woche eine Übung pro Muskelgruppe, ist schon ein gigantischer Gamechanger in eurer Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Ganz wichtig. Ja. Optimum hat Patrick gerade erzählt, wenn man da ist ein bisschen erweitert, ein bisschen mehr Übungsvielfalt rein, ein klein wenig mehr Sätze, dann sind wir schon sehr nah am Optimum. Wenn ich das zweimal die Woche mache, Ganzkörper, vielleicht noch wichtig zu sagen, Patrick, dass die zwei Tage nicht gerade nacheinander sein sollten, sondern dass dazwischen eine gewisse Regenerationszeit stattfinden sollte, oder?
Wäre vielleicht noch wichtig. Idealerweise, ja.
Also nicht Montag und Dienstag die zwei Trainingseinheiten machen, sondern vielleicht Montag und Samstag oder so. Oder Freitag, dass ihr einfach das ein bisschen sinnvoll aufteilt, aber auch da wieder nicht den Perfektionismus reinspielen lassen. Auch wenn ihr die dann mal Dienstag und Mittwoch macht, ist immer noch besser, wie sie nicht zu machen. Wenn das mal vorkommt,
sehr wichtig.
Die Regel ist, ne?
Ja.
Ganz, ganz wichtig wieder einzuordnen. Aber das ist schon mal fürs Krafttraining die absolute Basis. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal einordnen, weil eben der Ingo was anderes meinte mit seiner einmal am Tag eine Stunde. Fürs Muskeltraining reicht wirklich deutlich weniger, wenn man es smart macht.
So. Genau. Und auch da, das ist etwas, was ich jetzt sage, was auch in fast allen Bereichen des Trainings wieder Gültigkeit besitzt, neben dem, ich muss mich anstrengen, nämlich, dass es eine sogenannte Dosis-Wirkungsbeziehung gibt, ja, für die meisten Zielparameter. Was bedeutet, jetzt hier mal eine Studie, auch wieder eine, keine Studie, sondern eine Meta-Analyse von Robinson et al. 2024 aus dem Journal Sports Medicine von Springer, kennt man vielleicht. Und zwar wurde dort genau diese Dosis-Wirkungsbeziehung im Krafttraining untersucht, hinsichtlich Kraftsteigerung und Muskelhypertrophie. Und da hat man rausgefunden, dass hinsichtlich der Kraftsteigerung diese Dosis-Wirkungsbeziehung gar nicht so relevant ist. Also solange man mindestens einmal pro Woche sich wirklich angestrengt hat und ein schweres Gewicht hochgehoben hat. Ja, ich habe es vorher gesagt, wenn ich stärker werden will, muss ich schwere Sachen bewegen und mich dabei anstrengen. Wenn ich das einmal tue, dann werde ich schon wirklich sehr viel stärker, einmal pro Woche. Wenn ich das zweimal pro Woche mache, werde ich ein bisschen mehr stärker, aber auch schon nicht mehr so ganz drastisch. Und wenn ich es dreimal pro Woche mache, dann ist der Unterschied eigentlich schon fast nicht mehr erwähnenswert. Es ist nur wichtig, dass ich das einmal pro Woche mache. Ja, so, und das deshalb gilt hier als einer der wenigen Faktoren diese Dosis-Wirkungsbeziehung nur begrenzt. Was bedeutet, beim Krafttraining ist es nicht so wichtig, solange ich es überhaupt jede Woche tue. Beim Muskelaufbautraining ist es allerdings umso wichtiger, denn dort gibt es einen sehr guten, einen sehr starken Zusammenhang. Je mehr ich trainiere pro Woche, also je mehr Sätze pro Einheit und je mehr Einheiten pro Woche, desto stärker wächst auch der Muskel. Und da gibt es jetzt in der Studienlage unterschiedliche Empfehlungen, wenn man mal aufs Optimum abzielen wollen würden für eine Normalpopulation, also nicht leistungsorientierte Bodybuilder, sondern normale Menschen, das sage ich jetzt einfach mal, und das ist despektierlich zu meinen, da würde ich ungefähr pro Muskelgruppe so um die 10 bis 12 Sätze pro Muskelgruppe anpeilen.
Pro Woche, nicht pro Einheit. Woche.
Entschuldigung, ja, pro Woche, genau. 10 bis 12 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche. Und das ist schon wirklich etwas, was in einem breiten Konsens in der Literatur als optimal angesehen wird.
Da gibt es noch oben gerne noch ein bisschen mehr. Gerne nochmal einordnen, weil wir ja heute mal sehr genau sein wollen, wirklich, was die Handlungsempfehlungen daraus sind. Das ist halt wirklich das Optimum, wenn wir auf Muskelwachstum schauen, aber es passiert schon deutlich drunter ganz, ganz viel. Ne? Also, dass wir da wieder für euch klar, also wenn wir nochmal zurückgehen zu der Empfehlung Ganzkörpertraining, 2x die Woche, 2 Übungen pro Muskelgruppe, vielleicht pro Muskelgruppe, pro Übung 2 bis 3 Sätze, dann sind wir schon an einem sehr, sehr hohen Niveau von Optimum, ne? Weil man muss ja auch sagen, die Volumensteigerung, also mehr Sätze, mehr Volumen dem Muskel zu geben pro Woche, die Kurve wird ja immer flacher sozusagen von mehr Effekt, die ich bekomme. Ne? Also wenn wir da jetzt Pareto anwenden und sagen, wir wollen mit irgendwie 20% Aufwand 80% des Ergebnisses, dann müssen wir eben nicht ganz hoch gehen von Volumen, sondern mit ein bisschen weniger erreichen wir schon sehr, sehr viel. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Ne?
Ja.
Also genau. Empfehlung für euch, ihr müsst nicht zwingend diese 12 Sätze pro Muskelgruppe machen. Auch deutlich drunter werdet ihr schon ganz krasse Erfolge haben. Ne?
Genau.
Und vielleicht auch nochmal zur Einordnung eben, diese Kraftsteigerung, die findet eben, wie Patrick gerade gesagt hat, wenn man anstrengend genug und intensiv genug trainiert, eben auch schon früher statt mit weniger. Was wieder für euch der Rückschluss sein sollte, auch wenn ich meiner Woche nicht 2x trainieren kann, sondern eben nur 1x gehe, habe ich diesen Effekt auch schon. Also wieder ganz, ganz wichtig, lasst euch nicht vom Perfektionismus leiten, sondern macht das, was geht. Eine Einheit ist auch schon wieder viel besser, vor allem auch um im Training drin zu bleiben, um den Körper sozusagen nicht wieder in einen Abbauprozess gehen zu lassen, ist 1x die Woche dann auch schon wieder Gold wert. Also wenn ihr dann mal in einer Woche nur 1x schafft, ist viel besser als keinmal. Ja. Und optimal wäre halt 2x. Und wenn ihr dann irgendwann in der Woche auch mal sagt, ach Mensch, heute habe ich Bock, ich gehe mal 3x, dann ist es vielleicht in dieser Woche noch toller. Aber so diese 2x sollten für euch die Grundregel sein. Und wenn ihr nur 1x schafft, ist auch schon viel, viel, viel besser. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Ja. Nutzt jede Gelegenheit, einfach ein Training zu machen und denkt nicht, oh, diese Woche schaffe ich es eh nicht 2x, dann gehe ich lieber 1x. Das wäre fataler Irrtum.
Absolut. So. Und da habe ich noch 2 Sachen zu, die, glaube ich, sehr interessant sind für alle. Und zwar, ich habe ja über diese Dosis-Wirkungsbeziehung gesprochen beim Muskelwachstum. Bleiben wir mal dabei. Und dieser Zusammenhang, der ist nicht linear. Und das erkläre ich vielleicht einmal kurz. Nagelt mich auf die Werte jetzt nicht fest. Sie sind nicht 100% genau, aber ungefähr so stimmen sie. Wenn ich 5 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche trainiere, dann habe ich schon ungefähr 70-80% der Hypertrophie, die ich überhaupt erreichen kann. Wenn ich jetzt 10 Sätze, also doppelt so viele Sätze pro Woche mache, dann wird sich der Effekt nicht verdoppeln, sondern ich habe roundabout vielleicht 5-10% mehr. Ich bin dann also irgendwo statt bei 75-80 nun bei 90% der maximal möglichen Hypertrophie. Und wenn ich jetzt die 100 erreichen möchte, dann müsste ich nochmal doppelt so viel oder noch mehr machen. Da ist sich die aktuelle Studienlage nicht so ganz eins. Also da braucht man noch mehr Daten, bis wir es final beantworten können. Aber man müsste im Grunde genommen, um von 75-80% der möglichen Hypertrophieeffekte auf annähernd 100 zu kommen, ungefähr das 4-5-fache Volumen machen, also 20-25 Sätze. Und jetzt muss man sich nur die Frage stellen, will ich das jetzt als leistungsorientierter Bodybuilder betreiben und wirklich das Maximum rausholen, 100%, dann muss ich halt eben 25, vielleicht sogar 30 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche investieren. Aber wenn ich mich mit ungefähr 80% zufrieden gebe, dann reichen schon 5-6 Sätze pro Woche, pro Muskelgruppe. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend mal zu hören für alle, wie sich die Kosten-Nutzen-Relation von Training halt eben verändert. Und dann kommt ein zweiter Punkt dazu, den ich auch sehr spannend finde, und das sollten alle auch mal gehört haben. Um Muskelmasse aufzubauen, brauche ich zwar ein größeres Volumen, das haben wir jetzt, glaube ich, ausreichend besprochen. Dann muss ich eben vielleicht mal auf diese 10 Sätze gehen oder vielleicht auch bei den 6 bleiben, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, und mache das über mehrere Wochen bis Monate und baue ein gewisses Maß an Muskulatur auf. Ich muss das aber nicht zwingend übers ganze Jahr machen, denn um diese Muskulatur zu halten, nicht noch weiter aufzubauen, sondern um diese zu halten, reichen viel geringere Volumina. Nämlich besagte zum Beispiel zweimal pro Woche jeweils einen sehr anstrengenden Satz pro Muskelgruppe. Und da sind wir wieder bei dem, was wir eben in der Studie auch vorgestellt hatten. Muskelmasse und Kraftleistung zu erhalten, das ist viel einfacher und ist viel weniger dafür erforderlich, als sie aufzubauen. Deshalb ist vielleicht auch so ein motivierender Faktor für alle da draußen, um sich mal aufzuraffen und wirklich mal 2-3 Monate am Stück zu investieren und zu committen und Muskelmasse und Kraft zu steigern, damit ich sie nachträglich erstmal über eine längere Zeit nur halten brauche. Und dann kommt wieder eine Phase, wo ich vielleicht Zeit und Motivation dafür habe und dann steigere ich das wieder ein bisschen, gefolgt von einer Phase, wo man das nur halten muss. Das ist natürlich nicht optimal. Ideal wäre natürlich, wenn wir über das ganze Jahr hinweg das tun, was uns Fortschritte bringt, was uns Kraftzuwächs und Muskelaufbau bringt. Aber das ist auch eine Strategie für die, die vielleicht, was ich gerade vorgestellt habe, ist vielleicht eine Strategie für diejenigen, die das nicht können, nicht die Zeit dazu haben, sich nicht dafür motivieren können, über das ganze Jahr hinweg Leistung zu bringen, sondern das vielleicht mal über 2-3 Monate durchziehen und ansonsten einfach nur tun, was notwendig ist, um das zu erhalten. Ja, also vielleicht als zusätzliche Option.
Der Killer sind lange Pausen. Ne? Also das, ja. Das darf man an der Stelle nochmal sagen, was ja vielen passiert, sie trainieren eigentlich fast zu viel eine Zeit lang, weil sie total motiviert rangehen und dann jeden Tag ins Studio rennen, übertrieben gesagt, ja, und dann wieder eine Pause haben von 3-4 Monaten. Und das ist genau das, was halt nicht so gut funktioniert. Ich glaube, da können wir einen Haken dran machen.
Ja.
Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, Patrick, weil sonst wären wir auch wieder sehr, sehr lang, wenn wir jetzt zu lange da reingehen. Aber ich glaube, das ist von der Empfehlung her super, super gut. Ich würde noch ganz gerne ergänzen wollen, dass auch nicht ständig die Trainingsprogramme geändert werden sollten. Ich glaube, das ist auch noch so eine Geschichte. Also es wäre ja nicht falsch, öfter was anderes zu trainieren. Aber warum meine ich das? Ich sehe das sehr, sehr oft, dass Leute versuchen, viele fancy Sachen zu machen. Dann sehen sie irgendwo ein YouTube-Video, dann wird wieder die Übung gemacht und die Übung eingebaut. Ihr werdet, wenn ihr konstant eben, und es spricht wieder für so einen elektronischen Zirkel oder eben auch zu diesen Basic-Übungen, die wir vorhin gesagt haben, dass du halt immer deinen Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, Klimmzüge, sonst was machst, wenn du halt kontinuierlich immer einem ähnlichen Programm folgst, dann hast du einfach da erfahrungsgemäß auch einen besseren Output, wie wenn du ständig rumdokterst. Was auch noch ein Nachteil davon ist, du bekommst immer, wenn du komplett andere Übungen machst, eher ganz viel Muskelkater. Und bei Muskelkater wird halt oft fehlinterpretiert, dass es dann besonders effizient war. Und das würde ich auch ganz gerne noch einordnen wollen, dass eben so Muskelkater nichts Schlimmes ist und nichts per se Negatives ist, aber eben auch nicht der Indikator sein sollte, ich habe gut trainiert. Weil wenn du regelmäßig ein ähnliches Programm verfolgst, dass du eben, so wie du es gesagt hast, anstrengend machst und nahe am Muskelversagen, bekommst du nicht trotzdem die ganze Zeit diesen Zerstörungsmuskelkater, ich kann 3 Tage nicht aufs Klo sitzen.
Genau.
Und das macht es aber auch komfortabler wieder und alltagsnäher, so ein Training durchzuziehen. Also versucht euch einen Standard zu schaffen, der eben ein Zirkel sein kann à la Milon, der aber auch andere Übungen sein kann, aber es sollte ein ähnliches Programm durchgezogen werden, eine längere Zeit und nicht ständig dran rumgewurschtelt werden. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, kann ich gerne noch kurz ergänzen. Ich stimme dir voll und ganz zu. Bleiben wir erstmal noch bei der Kraftsteigerung, weil da würde ich gerne ergänzen, dass Kraftsteigerung bewegungsspezifisch ist. Das bedeutet, wenn ich im Training halt sehr häufig trainiere, mit Widerstand aus der Hocke aufzustehen, sei das jetzt eine Kniebeuge oder Beinpresse, dann werde ich genau darin stärker. Wenn ich jetzt aber in meinem Beintraining ständig wechsle, mache in der einen Einheit nur Beinstrecken, in der nächsten mache ich dann aber Ausfallschritte und dann mache ich breitgestandene Kniebeugen an der Multipresse oder wie auch immer. Also, ja, also zu viel Variation macht die Kraftzuwächse geringer, weil Kraftzuwächse bewegungsspezifisch sind. Das zum einen. Zum anderen.
Kraft ist eine Fähigkeit.
Kraft ist eine Fähigkeit, ja. Eine bewegungsspezifische Fähigkeit. Ist absolut korrekt. Und wenn ich weniger häufig variiere, führe ich ja logischerweise auch weniger oft ungewohnte Bewegungen aus. Und ungewohnte Bewegungen sind der zentrale Auslöser für Muskelkater. Wie Wolf schon gesagt hat, es war absolut richtig von dir. Muskelkater ist nicht per se was Schlimmes, ja. Das passiert mal. Wenn ich mich Wenn ich mal eine neue Methode ausprobiere, einen neuen Plan beginne oder neue Bewegungen ausführe, dann passiert das mal.
Eine lange Pause hatte.
Oder eine lange Pause hatte, ja, exakt. Dann passiert es. Das ist auch nicht tragisch. Es sollte aber auf jeden Fall niemals das Ziel sein, weil Muskelkater kein Indikator für effektives Training ist. Das muss an der Stelle einmal nochmal deutlich gesagt werden. Und noch viel schlimmer, für diejenigen, für die wir diesen Podcast ja in erster Linie machen, also für diejenigen, die durch Training halt gesünder und leistungsfähiger werden wollen, ohne das jetzt auf die Spitze zu treiben, für die kann ständig Muskelkater ja auch ein Faktor sein, der sie vom Training abhält. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja regelmäßig trainieren können, ohne dass wir uns dabei schlecht fühlen.
Ja. Das meinte ich mit dem Alltagsnahen. Perfekt, genau so.
Ja.
Okay, Haken dran ans Muskeltraining. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder was zusammenreimen drunter, hoffe ich. Ich glaube, das war jetzt wirklich sehr klar und so, dass man wirklich ab morgen es so machen kann. Wollen wir mit der Beweglichkeit weitermachen, mit Muskellängentraining oder willst du erst kardiovaskuläre Training machen?
Ich würde tatsächlich noch eine letzte praxisnahe Ergänzung fürs Krafttraining machen, also eine Handlungsempfehlung. Wenn man seine Maximalkraft steigern möchte, also spezifisch steigern möchte, dann sollte man ein Gewicht wählen, was man idealerweise nicht häufiger als 6 Mal bewegen kann. Das wäre ein ganz spezifisches Maximalkrafttraining. Das ist aber erst bei Personen erforderlich, die noch nicht so lange trainieren. Einsteiger und leicht Fortgeschrittene können ihre Maximalkraft auch trainieren, indem sie, ich sag mal, bis 10 bis 12 Wiederholungen absolvieren und sich dabei aber halt wirklich bis zum Satzende sehr anstrengen. Und wie können wir dieses Anstrengen definieren, damit jeder versteht, was meinen wir denn jetzt überhaupt mit, man muss sich muskulär beanspruchen und anstrengen. Guckt einfach mal, wie schnell ihr das Gewicht in der ersten Wiederholung bewegen könnt. Und wenn bei der letzten Wiederholung eures Satzes die Geschwindigkeit noch nicht geringer geworden ist, dann habt ihr euch nicht angestrengt. Ja. Also ihr müsst innerhalb des Satzes ermüden. Die Wiederholungsgeschwindigkeit muss geringer werden. Das kann man selbst als sehr guten Indikator verwenden, um zu überprüfen, habe ich mich jetzt genug angestrengt oder nicht.
Okay, jetzt habe ich noch eine winzige Ergänzung, stimme ich 100% zu. Was wir nicht gesagt haben, wir haben zwar gesagt Ganzkörpertraining, aber kleiner Hinweis an euch, wenn es darum geht, gesund zu bleiben, und der Patrick hat schon ein paar Mal gesagt, vom Stuhl aufstehen zum Beispiel ist eine der Sachen, die am Ende des Lebens echt ein Thema werden. Don't skip leg day. Also
Beine
müssen unbedingt trainiert werden. Also das ist auch etwas, was ich noch echt gerne kurz ergänzen möchte, weil viele empfinden halt gerade das Beintraining als unangenehmer, als anspruchsvoller, auch anspruchsvoller da, sich anzustrengen und an die Grenze zu gehen. Aber wenn wir jetzt von Gesundheit sprechen und von einer lebenslangen Leistungsfähigkeit, dann ist gerade die Kraft der Beine entscheidend, weil der Mangel an Beinkraft macht uns nachher zu Pflegefällen. Also bitte, 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 Ganzkörpertraining, gehören die Beine dazu. So, und jetzt haken wir aber auch Krafttraining ab.
Ja, unbedingt.
Muskeltraining.
Und als Überleitung zum Ausdauertraining, vielleicht gehen wir dann dorthin, auch ausdauerlastige Sportarten wie zum Beispiel Fußballspielen ersetzen nicht das Beintraining.
Sehr wichtig.
Ja.
Es war auch ein Kommentar drunter, ich habe nie sowas Vertrotteltes gehört. Ja, also ist auch schön, wie die Leute dann immer gleich beleidigend werden müssen. Wenn man Tennis spielt, dann wird man besser im Tennis. Richtig. Aber wir haben auch nicht gesagt, dass man nicht besser im Tennis wird, sondern die Geschichte war, dass Tennis allein nicht zwangsläufig reicht, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Ist halt nur eine Sportart. Und genauso sagst du es gerade mit dem Fußball. Und das könnten wir jetzt aufs Radfahren oder sonst was übertragen. Ist alles toll, macht das alles. Also um Gottes Willen, jeder soll die Sportarten machen, wo er Spaß dran hat. Machen wir auch. Wir gehen auch Radfahren und sowas, weil wir Bock drauf haben. Aber es ersetzt das Beintraining nicht. Das ist ganz, ganz wichtig nochmal. So, jetzt darfst du loslegen.
Exakt.
Kardiovaskulären Training.
Okay. Ja, da will ich jetzt auch gar nicht allzu ausufernd drauf eingehen. Denn wir nehmen einfach mal unseren zentralen Parameter für die kardiovaskuläre Fitness, nämlich die VO2 Max, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, und gucken mal, was muss man denn tun, damit man die überhaupt steigern kann. So, und jetzt habe ich hier 2 relativ aktuelle Meta-Analysen gefunden, einmal von Lindner et al., 2023 aus dem International Journal of Sports Medicine. Und die haben mal untersucht, welche Methoden sich dafür eignen. Hier im Speziellen verglichen eine moderate, aber kontinuierliche Ausdauerleistung. Das ist moderat intensiv, aber dafür durchgehend. Eine Dauermethode, um es mal frei zu übersetzen. Versus HIIT, also hochintensives Intervalltraining. Und die haben hier festgestellt, das war hier von Lindner et al. In der Studie, die nur Frauen untersucht haben. Ja, daher bitte an der Stelle Obacht. Bezog sich nur auf Frauen, auch wenn es wahrscheinlich auf Männer übertragen werden kann, aber nur der Hinweis. Und zwar haben die festgestellt, dass die VO2 Max in beiden Methoden ähnlich stark angestiegen ist und umso stärker angestiegen ist, je mehr Einheiten pro Woche da durchgeführt wurden. Heißt, ich kann im Grunde genommen mit sehr wenig, also mit einer Einheit pro Woche, entweder Dauermethode oder hochintensive Intervallmethode, meine VO2 Max signifikant steigern. Aber es steigert sich umso mehr, je häufiger ich das pro Woche mache. Also könnte ich jetzt da auch schon wieder die Empfehlung ableiten, es ist wichtig, dass man es überhaupt tut. Und der Rest ist an der Stelle schon mal individuelle Präferenz. Fällt es mir jetzt leichter, einmal pro Woche mich beispielsweise auf dem Fahrradergometer oder noch besser auf ein Laufband oder einen Crosstrainer zu stellen oder zu setzen im Falle des Ergometers und mich dort beispielsweise für 45 bis 60 Minuten mit niedriger Intensität durchgehend zu belasten, fein, dann mach das. Wenn es mir aber leichter fällt, zum Beispiel durch 4x4 Intervalle, ja, kennt man vielleicht relativ populär so ein Protokoll, dann in Summe quasi 16 Minuten zu belasten, aber dafür sehr intensiv. Auch fein, dann mach das. Es muss nicht entweder oder sein, sondern was sorgt eher dafür, dass ich das regelmäßig mindestens einmal pro Woche durchziehe. Und an der Stelle auch der Hinweis, das kann auch von Woche zu Woche wechseln, so mache ich das. Ja, also mein persönliches Ausdauertraining sieht so aus, wenn ich gerade die Zeit und die Lust dazu habe, mich lange und dafür weniger intensiv zu belasten, dann mache ich das in der Woche. Und in der nächsten Einheit, wenn ich vielleicht nicht so viel Zeit habe oder eher Lust habe, das Ganze schnell, aber intensiv, also quick and dirty hinter mich zu bringen, dann mache ich genau das. Und hinsichtlich der VO2 Max, die auch in Bezug auf Langlebigkeit, generelle Gesundheit und so weiter einen sehr großen Einfluss besitzt oder halt ein sehr guter Indikator dafür ist, macht es einfach keinen Unterschied. So, und dann gab es noch eine zweite Meta-Analyse, die ist...
Ich wollte einmal kurz sagen, was VO2 Max ist. Dann bin ich sicher, ob jeder da draußen dazu jetzt sich
anbezogen hat. Ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt, aber ich mache es trotzdem gerne nochmal. Die VO2 Max ist dieses...
Sauerstoffaufnahme hast du, glaube ich, so genau, ganz kurz mal nebenbei gesagt.
Maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Im Grunde genommen die Fähigkeit der oder die maximale Kapazität der sauerstoffaufnehmenden, sauerstofftransportierenden und sauerstoffverarbeitenden Komponenten im Körper, Strukturen im Körper. Ja, also je höher meine VO2 Max, je höher die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, desto effizienter ist mein Körper da drin, große Mengen Sauerstoff aus der Luft pro Zeiteinheit aufzunehmen, in den Blutkreislauf einzuschleusen, zum Zielgewebe, meistens Muskulatur, zu transportieren und dort effizient zur Energieverarbeitung, Energiebereitstellung zu nutzen. Das ist die Kurzfassung.
Herrlich. Sehr schön. Ich glaube, es ist wichtig, weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder da so einen Bezug dazu hat. Und VO2 Max, wie du gerade schon gesagt hast, ist halt wirklich ein schon wichtiger Indikator, wie fit bin ich gerade. Und auch wenn wir Richtung Langlebigkeitsforschung schauen und so, schon echt ein wichtiger Faktor, um am Ende des Lebens noch eine gute Leistungsfähigkeit zu haben.
Mhm. Exakt. Ja. Also wenn man jetzt zwei Parameter so für sich selbst im Auge behalten möchte, hinsichtlich Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit, dann würde ich sagen, es ist die Maximalkraft, also die Kraftleistung insbesondere im Unterkörper. Also bei einer Komplexbewegung wie Kniebeugen oder Kreuzheben, wenn ich da stärker werde, ist alles super. Und die VO2 Max. die lässt sich halt direkt ein bisschen schwerer messen, auch in den meisten Gesundheits- und Trainingseinrichtungen eher nicht möglich, weil dafür eine sogenannte Spiroergometrie erforderlich ist. Aber die meisten Variables, die man so am Handgelenk mit sich rumträgt den ganzen Tag, können da über Näherungswerte, über bestimmte Algorithmen schon relativ repräsentative Werte ableiten.
Ja, ich würde mal eine Lanze brechen. Ich habe ja beim Jörg Hösli, den wir auch dringend mal wieder herholen müssen für einen Podcast, mehrmals eine VO2 Max gemessen, wirklich mit Spiro, Ausbelastung und so weiter, und habe den Verhältniswert von der Polaruhr, und das war nur, ich glaube, 48:50 oder so, also wirklich kaum Abweichung, was die Uhr mir ausgespuckt hat. Also die können das ganz gut.
Die sind Garmin, mittlerweile wirklich gut.
Ich glaub, grad, also für Polar kann ich sprechen, dass sie es gut können. Mhm. Whoop weiß ich gar nicht, ob die VO2 Max Funktion drin haben mittlerweile, aber auf jeden Fall Polar kann es gut, Garmin kann es wahrscheinlich auch gut.
Ja.
Also zumindest einen Richtwert kriegt man da.
Also die bekannten Hersteller, egal wer es denn jetzt ist, sogar auch die Apple Watch kann das auch gut. Mhm. Der Stand der Technik ist mittlerweile so, dass das fast alles wirklich valide ist. Also da wurde dann mit dem Goldstandard Validierungsuntersuchung durchgeführt, gibt's zu jedem Produkt fast mittlerweile. Die sind alle wirklich sehr vielversprechend. Und selbst wenn es jetzt eine geringe Abweichung gäbe, dann können wir davon ausgehen, dass diese Abweichung systematisch ist in diesem Gerät. Was ich damit sagen will, ist, ob das, was diese Uhr jetzt da anzeigt, als Wert genau 100% genau ist, ist völlig egal, solange dieser Wert über die Zeit ansteigt. Ja.
Okay. Gib uns ein konkretes Beispiel, wie wir das HIIT-Training im Studio abbilden können.
Ja, dann würde ich meine Lieblingsvariante erstmal vorstellen, nämlich das sogenannte Sprintintervalltraining.
Oh, Alter, du bist doch krank. Das kannst du doch jetzt nicht allen Ernstes den armen Menschen da draußen empfehlen.
Ich will jetzt mal die Extrempunkte aufzeigen, ja? Weil ich habe es eben gesagt, quick and dirty.
Also die meisten, also ganz viele, die uns zuhören, ich muss echt kurz einordnen, wenn die jetzt auf die Idee kommen, dass sie jetzt rausgehen und einen Sprint-Tabata machen, dann haben die morgen Aua. Ja, sei jetzt nett zu den Zuhörern.
Ja, mach das
praktikables, ja. Also ich finde ja gut, wenn am Ende wieder alle sprinten können, aber wir beide müssen hier ehrlich zu uns sein. Wenn jetzt die Ü40, Ü50, Ü50 Zuhörer jetzt wirklich auf diese Idee kommen, dann mögen die uns morgen nicht mehr.
Ich mache jetzt was. Dahingehend relativieren, dass man, also man muss nicht sprinten im Sinne von laufen, sondern man kann so einen Sprintintervall zum Beispiel auch auf dem Fahrradergometer machen. Indem man für 30 Sekunden.
Ich sagen, weil sonst das Sprinten ist schon erstmal in die Irre führend, mein Freund.
Also die Methode heißt halt Sprintintervalltraining. Deshalb habe ich so bezeichnet, aber okay, fair, dass du da einhackst. Ich mache das eigentlich auch lieber auf dem Fahrradergometer und ich sprinte nicht immer.
Sehr gut.
Wegen der muskuloskeletalen Belastung. Da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen, aber die Methode funktioniert so, dass man halt 30 Sekunden einfach beim bestimmten Widerstand so fest und schnell in die Pedale tritt, wie es irgendwie geht. Und dann anschließend bei Anfängern würde ich dann so das Doppelte bis Dreifache der eigentlichen Anstrengungszeit als Pause, also als aktive Pause einstreuen. Das bedeutet, ich mache 30 Sekunden, wo ich dann wirklich so fest trete, so schnell trete, wie ich kann. Und hinterher 60 bis 90 Sekunden einfach nur locker kurbeln. Ganz locker, aktive Erholung und danach wieder 30 Sekunden so fest ich kann und so weiter und so fort. Und beginnen kann man das mit 5, 6 dieser Intervalle und steigere das dann einfach progressiv über die Zeit. Ja, wenn ich die 6 gut tolerieren kann, mache ich 7, wenn ich die 7 gut tolerieren kann, mache ich 8 und so weiter. Und das ist schon sehr effektiv. Egal, ob ich es jetzt beim Laufen oder auf dem Fahrradergometer mache.
Gehe ich voll und ganz mit. Und da muss man ja auch sagen, viele der Cardio-Geräte im Gym haben solche Programme auch hinterlegt.
Genau.
Also könnt ihr auch eure Trainer fragen oder so. Aber sonst geht das auch manuell sehr, sehr gut, wie du es gerade gesagt hast, und funktioniert eben sehr gut, ist aber auch sehr anstrengend, aber hat einen sehr guten Effekt, wie du gerade ja schon in der Studie erwähnt hast. Ne?
Absolut. Ganz kurz,
weil heute wollen wir ja genau sein. Vor oder nach dem Muskeltraining? Wo würdest du es machen?
Nach dem Muskeltraining.
Okay.
Haben wir auch eine extra Folge zugemacht. Wer das nochmal in Langform ausführlich hören möchte, Aber ich hatte in dieser Folge dann geschlussfolgert, es gibt so gut wie kein Szenario, also keinen Anwendungsfall, wo ich es als sinnvoll erachten würde, das Krafttraining nach einem Ausdauertraining zu machen. Also mach das Krafttraining bitte immer zuerst.
Mhm, perfekt, weil heute wollen wir genau sein.
So. Ja.
Was wäre die Alternative einer Steady-State-Ausdauerbelastung?
Ja, bei einer Herzfrequenz von mindestens 60% der maximalen Herzfrequenz.
Ja. Faustformel, 220 minus Alter,
passt beim, ja einigermaßen. Genau, beim Laufen, Gehen, Crosstrainer, also alles, wo ich den ganzen Körper belaste, ist die Faustformel für die maximale Herzfrequenz 220 minus Lebensalter. Sprich, bei einer 40-jährigen Person wäre das dann 180. Und dann logischerweise die 60%, 180 mal 0,6. Für Fahrradergometer oder Liegefahrrad, also alles, wo ich eigentlich nur den Unterkörper beanspruche, wäre die Faustformel 200 minus Lebensalter. Also bei einer 40-jährigen Person dann 160 mal 0,6. Und alles, was da drüber liegt und über längere Zeit, sprich, sagen wir jetzt mal Pi mal Daumen, irgendwo zwischen 30 und 60 Minuten dann aufrechterhalten wird, das ist schon ein sehr solides Training. Und wie hoch die Intensität für 30 Minuten oder für 60 Minuten tatsächlich sein sollte, hängt so ein bisschen vom individuellen Trainingsstand ab. Ja? Weil jemand, der sehr gut trainiert ist, der wird vielleicht auch mit 75-80% dieser maximalen Herzfrequenz für eine Stunde oder noch länger sich belasten können. Aber für alle, die da jetzt einen Einstieg suchen, ungefähr 60-65% der maximalen Herzfrequenz für, peilt mal 30 Minuten an. Wenn es am Anfang vielleicht nur 20 Minuten klappt, dann ist es auch okay. Aber auch da, um das jetzt vielleicht an der Stelle noch zu ergänzen, wichtig ist innerhalb der Einheit, dass man sich anstrengt. Aber langfristig betrachtet ist die Progression entscheidend. Dass nämlich diese Beanspruchung, die Anstrengung, die man unternimmt, dass die von Woche zu Woche, von Monat zu Monat ein bisschen ansteigt. Also mit dem Fortschritt der eigenen Leistungsfähigkeit muss ich auch die Belastung anpassen, damit es weiterhin effektiv bleibt. Das ist ja die Grundlage einer Belastungsprogression. Und vielleicht an der Stelle ein weiterer Appell, weil er ist wirklich sehr wichtig. Ich glaube, in der letzten Folge wurde es auch angesprochen, dass jemand, der in ein Fitnessstudio kommt und an den Geräten eingewiesen wird und dann die nächsten x Jahre genau mit diesen Einstellungen weiter trainiert, das ist kein Training, zumindest nach einem Monat nicht mehr, weil diese Progression nicht stattfindet. Weil nach einem Monat bin ich ein bisschen stärker geworden und dann passen die Gewichte, die ursprünglich eingestellt wurden, ja schon nicht mehr. Ergo, ich werde mich mit dieser Methode, mit diesem Belastungsgefüge auch nicht mehr ausreichend anstrengen können, um weitere Anpassungseffekte zu erzeugen. Heißt, achtet auf die Progression. Wenn eure Gewichte nicht mindestens alle paar Wochen bis Monate ansteigen, ihr mehr bewegen könnt, dann müsst ihr mal mit einem Trainer vor Ort sprechen, also oder mit einer Trainerin, sprecht bitte mit den Fitness-Professionals vor Ort. Aber wichtig ist, dass sich langfristig einfach die Anstrengung im Training erhöht. Ja, mehr Volumen, mehr Intensität.
Perfekt. Okay, wenn wir das jetzt gerade nochmal runterbrechen auf die konkrete Anweisung, dann sagen wir Minimalprinzip, du machst zweimal die Woche dein Ganzkörpertraining und würdest mindestens einmal nach diesem Ganzkörpertraining mindestens einmal so ein HIIT-Training machen, um zeiteffizient zu bleiben, dann hast du schon auch da wieder einen sehr guten Effekt. Wenn du es zweimal trainierst und zweimal nach dem Training machst, wieder ein etwas besserer. Aber einmal wäre schon für die Baseline sehr, sehr gut. Oder Absolut. Eben einmal länger. Ne? Aber wenn wir davon ausgehen, die meisten haben wenig Zeit und wollen wenig Zeit investieren. Wir wollen euch ja den effizientesten Weg zeigen. Dann ist wahrscheinlich der effizienteste Ganzkörpertraining. Danach eben für den Einstieg mal 6-8 Runden so auf dem Ergometer Sprinttraining und dann hast du schon sehr, sehr geiles Training gemacht.
Ja, absolut. Und es ist schnell, also es dauert nicht lange. Ja, ja.
Wir wollen heute ja mal zeigen, wie es minimal geht, weil viele haben ja draußen immer so das Ding, ich habe keine Zeit dafür, ich kriege das nicht hin und so weiter. Und wir wollen jetzt ja mal was an die Hand geben, wie das gehen könnte. So.
Exakt. Gut.
Wollen wir einen Haken dran machen, Beweglichkeit?
Ausdauertraining fertig, Beweglichkeit. So, und jetzt hier an der Stelle der Hinweis, wer die Folge zum Muskellängentraining gehört hat, weiß, dass die Studienlage da leider immer noch recht überschaubar ist. Deshalb habe ich hier jetzt keine Meta-Analysen zu gefunden, dafür aber relativ aktuelle Meta-Analysen zum Beweglichkeitstraining im Sinne des Dehntrainings. Ja, das will ich an der Stelle einfach mal kurz thematisieren. Das war einmal eine Meta-Analyse von Konrad et al., also und Kollegen, aus dem Jahr 2024 aus dem Journal, Journal of Sports and Health Sciences. Und die haben herausgefunden, dass eine langfristige Maximierung der Range of Motion, also der Bewegungsamplitude, die ich realisieren kann, im Grunde genommen unabhängig davon ist, wie oft ich das mache, wie intensiv ich das mache, solange ich es in einem bestimmten Umfang mache. Also ich mal wieder die Aussage, ich muss es überhaupt tun. Ja, das ist die zentrale Aussage aus dieser Meta-Analyse. Da habe ich noch eine aktuellere gefunden, die ich persönlich auch inhaltlich mit einer besseren Aussagekraft angesehen habe. Deshalb will ich mich auf die jetzt fokussieren. Und die war von Ingram et al. Aus 2025, also aus diesem Jahr, aus dem renommierten Journal Sports Medicine. Und die haben herausgefunden, dass wenn man innerhalb einer Trainingseinheit 4 Minuten pro Muskel oder innerhalb einer Trainingswoche 10 Minuten pro Muskel dehnt, dass man damit schon die maximale Beweglichkeitsverbesserung erreichen kann. Die schreiben explizit, dass es keinen zusätzlichen Benefit gibt, wenn man das länger praktiziert. Also nicht länger als 4 Minuten pro Muskel pro Trainingseinheit und nicht mehr als 10 Minuten pro Muskel pro Woche. Und wenn man dann jetzt das Ganze runterbricht, machen wir es mal ganz pragmatisch, man macht vielleicht 3-mal pro Woche was für seine Beweglichkeit, da sind das in Summe, dann ist man bei 3 Minuten pro Muskelgruppe, also pro Muskelgelenksystem pro Einheit, 3-mal pro Woche, ist man schon quasi am Maximum dessen, was man da erreichen kann. Und um überhaupt was zu erreichen, reicht halt eben schon viel weniger.
Ja, wichtige Botschaft. Also ich würde ein ganz klein bisschen aus meinem Erfahrungswert, also wichtig,
gerne.
Datenbasis sagt das. Und das Problem ist ja immer, das wollen wir jetzt auch nicht ausweiten, dass wir halt keine Datenbasis haben für dieses isometrische unter Kraftanstrengung dehnen, was wir machen. Also dieses Kraft in der Länge gibt es einfach noch nicht viel Datenbasis, was wir gerade versuchen zu ändern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben beim Beweglichkeitstraining sehr, sehr oft einen kleinen Reiz zu setzen den größten Benefit hat. Aber ich stimme dir trotzdem zu 100% zu, weil das ist absolut nicht realistisch und das ist auch genau das, was wir heute nicht empfehlen wollen, dass jemand jeden Tag das jetzt machen soll, weil macht eh kein Mensch und ist auch nicht nötig, sondern ich würde da also 100% zustimmen, auch wenn ich ähnlich wie beim Muskeltraining die Erfahrung gemacht habe, beim Beweglichkeitstraining, beim Muskellängentraining mehr bringt mehr oder schneller den Erfolg, aber definitiv praktikabel ist, ihr macht 2-mal die Woche euer Ganzkörpertraining, ihr macht mindestens 1-mal danach euer HIIT, also euer hochintensives Ausdauertraining. Und dann macht ihr danach jeweils 2-mal die Woche ein Muskellängentraining im Five-Konzept zum Beispiel. Dann habt ihr schon einen sehr, sehr krassen Effekt, eine sehr, sehr gute Verbesserung. Ich würde vielleicht jemanden, der gerade akut eine Schmerzthematik hat, dann individuell, aber dass wir das Thema wendet das ist euch
eine individuelle Profi-Sport. Lösung.
Genau, würde ich dann wieder ein bisschen mehr sehen, um einen Schmerz in den Griff zu kriegen oder so. Aber als Basis, um eine gute Grundbeweglichkeit zu erhalten, 2-mal die Woche nach dem Training ins Five gehen, reicht völlig aus. Und auch da muss ich nicht alle Übungen machen und ganz, ganz viel, sondern wenn ich da die großen Ketten, das sind dann 4 bis 5 Übungen, die ich da machen muss, 2-mal die Woche regelmäßig mache, werde ich schon einen gigantischen Benefit davon haben. Und dann haben wir jetzt, würde ich sagen, ein sehr, sehr effizientes, sehr zeiteffizientes, mit sehr moderatem zeitlichen Aufwand Training aufgezeigt, wie man wirklich sehr, sehr gesund bleiben kann. Ja. Und ganz ehrlich, das spiegelt ziemlich genau wider, was Mario und ich zum Beispiel machen. Also für Mario kann ich da sprechen, weil wir oft zusammen trainieren und das auch gemeinsam so leben. Bei uns ist dann vielleicht manchmal auch 3 oder 4 Mal die Woche, weil wir aber auch Spaß dran haben und weil es für mich auch eine Stressbewältigung ist, was wir in der Folge, wer da reinhören möchte, mentale Gesundheit und Training sehr intensiv besprochen haben. Ja. Für mich ist halt mein Training auch ein bisschen die Meditation, ein bisschen der Ausgleich zu dem Alltag. Mehr geht ja immer, aber im Grundsatz, und das ist auch genau das, was ich immer sage von mir aus, also ich glaube nicht, dass es arg viele Menschen da draußen gibt, die ganz arg viel mehr arbeiten als ich, so rein vom Volumen her. Und dennoch habe ich die Zeit dafür, weil ich eben genau so, wie wir es gerade beschrieben haben, meistens sehr kurz, intensiv, anstrengend und eben nicht 7-mal die Woche, sondern eigentlich mein Grundding ist genau das, dieses 2-mal die Woche richtig, Ganzkörper, intensiv, anstrengend. Das HIIT ist für mich jetzt wieder was ich wieder mitnehme. Das habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen, weil ich nicht mehr so viel im CrossFit war. Habe ich ja sonst oft mal versucht, dienstags ins CrossFit zu gehen. Zurzeit zu viel unterwegs, keine Chance, das zu schaffen. Werde ich das HIIT mal wieder bei mir mit einbauen. Danke für den Hinweis, lieber Patrick.
Sehr gerne.
Und Beweglichkeit ist bei mir Standard, meistens sogar vor und nach jeder Einheit, weil ich einfach dann, gerade wenn ich schwer trainiere, Thema Steine heben und so ein Quatsch, das heißt Quatsch, ist geiles Training, ist kein Quatsch, aber wenn ich so ein bisschen extremere Sachen mache, mache ich Beweglichkeit schon vorher. Aber das ist jetzt, würde ich sagen, sehr genau heute dargestellt, wie man sehr effizient mit wenig Aufwand sich super geil gesund und leistungsfähig halten kann. Reicht das damit, um Profi-Bodybuilder zu werden? Nein. Reicht das dem Bob-National-Anschieber, um der beste Anschieber der Welt zu werden? Wahrscheinlich nein. Reicht das, um ein lebenslanges, leistungsfähiges Leben zu leben, also lebenslang leistungsfähig zu bleiben? Definitiv ja.
Ja.
Und darum sollte es heute gehen. Ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr super viele Kommentare reinhaut und uns mal ein bisschen Feedback gebt. Schreibt gerne mal rein, wie ihr das lebt, wie ihr das macht, wie eure Strategie so ist. Und ich möchte es nochmal betonen, es führen viele Wege nach Rom, um das zu machen. Also wir wollen euch gar nicht vorschreiben, wie ihr das Training macht. Oder welche Übungen oder was auch immer. Es gibt da nicht das überlegene Training oder das unterlegene Training. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Es gibt verschiedene Wege und ihr müsst einfach den Weg rausfinden, den ihr am leichtesten gehen könnt. Wo ihr sagt, hey, da habe ich Bock, sagst du jedes Mal, da habe ich Bock, das regelmäßig durchzuführen. Mir macht das Spaß, ich kann da mich auspowern und habe dann den Effekt davon. Und genau darum geht's. Vielleicht noch ein Hinweis für euch. Ohne zu viel Produktwerbung zu machen, weil wir versuchen hier weitestgehend neutral zu bleiben, obwohl alle wissen, für wen wir arbeiten. Wenn ich natürlich das an einem elektronischen Zirkel zum Beispiel mache, dann habe ich halt den Vorteil auch, dass ich meine Ergebnisse sehe. Ne? Dass ich also in meiner App sehen kann, wie viel bin ich stärker geworden. Ich kann vielleicht mal auf eine Seca oder eine Imbody gehen, sehe, wie hat sich meine Muskelmasse verändert. Weil man sieht viele der wirklich krassen Erfolge nicht sofort im Spiegel. Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Und deshalb, wenn ihr da den Zugang habt zu sowas und sagt, ich möchte wirklich Minimalprinzip geil trainieren, dann gibt's aus meiner Sicht einfach auf der ganzen Welt nichts Besseres als einen elektronischen Zirkel mit all der Dokumentation, die dahinter steht, um auch dann wirklich zu sehen, was habe ich denn gemacht? Halte ich meine Progression ein, was Patrick gerade nochmal gesagt hat? Bin ich da auf einem guten Weg? Werde ich stärker? Kriege ich mehr Muskelmasse? Das kann ich einfach dann viel, viel besser sehen, wie wenn ich einfach so für mich drauf loswurstel. Zum Beispiel zu Hause Klimmzüge mache und Liegestützen, was auch grundsätzlich geht, aber halt nicht diese Vorteile hat. Und ich glaube, damit können wir auch...
Ja, eine Ergänzung noch zu den elektronisch gesteuerten Geräten. Die Dauerausrede sehr vieler Menschen ist ja, ich habe keine Zeit. So ein Training an elektronischen Geräten spart einem Zeit, weil man halt eben nicht permanent Einstellungen vornehmen muss, Gewicht umstecken, irgendwelche Scheiben von A nach B tragen muss und so weiter und so fort. Ja, also auch das wieder ein Faktor. Wenn die Zeit wirklich ein entscheidender Faktor ist für euch, dann macht das auch aus der Sicht Sinn. Ja, und um damit dann zu schließen, was du vorhin auch schon so schön zusammengefasst hast, die effektivste Trainingsmethode ist die, die trainiert wird. Also einfach machen. Das ist der erste Schritt.
Perfektes Schlusswort. Wir sind raus. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.